Cagefight, Elon Musk und Mark
nein,
Zuckerberg.
Nein. Über den Cagefight müssen wir auch sprechen. Aber nein, der Cagefight ist es nicht. Tesla übernimmt oder ein Candlelight-Dinner mit dir.
Ah, das ist natürlich eine Idee. Es gibt jetzt den Gerhard-Kommer-ETF.
Ja, jetzt kann er quasi selber beweisen, dass er besser ist. Und das ist mutig, weil das muss er nicht machen. Der klassische Vermögensverwalter gibt halt niemals eine Performance-Zahl nach außen.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marktgeflüster mit. Und das möchte ich jetzt nochmal ganz schwer betonen. Holger und Thomas. Diesmal. Denn, Holger, ich hatte vor kurzem ein Bewerbungsgespräch mit einem Kandidaten auf eine Stelle bei uns und haben wir so ein bisschen geredet, so ja, interessiert sich für Finanzen und so weiter und kennt ziemlich viele Finanzfluss-Produkte und so. Und dann habe ich gefragt, kennst du auch den Marktgeflüster-Podcast? Und dann hat er doch frecherweise darauf geantwortet, ja genau, den Podcast mit Markus und Holger. Und der Kandidat ist natürlich gleich rausgeflogen, ist klar. Deswegen ja, möchte ich betonen, ich bin auch noch da.
Ja, jetzt, was mich natürlich interessieren würde, wie kommt da drauf zu sagen, der Podcast mit Markus und Holger? Jetzt könnte man natürlich unterstellen, der Kandidat, also der junge Mann, hat irgendwie kurz vorm Interview einfach schnell geschaut, was gibt's denn so, und hat die letzten zwei Folgen angeklickt und das war halt Markus.
Nein, ja, ich glaube, es war ernsthaft als Scherz gemeint, weil er so ja, dieses kleine Battle so verstehst du. Ich glaube schon, dass es ein treuer Hörer ist, von daher Grüße an die betroffene Person, die sich sicherlich angesprochen fühlt.
Dann finde ich es noch lustiger fast. Aber du hast die Person trotzdem abgelehnt, oder wie?
Nein, Spaß. Überhaupt noch nichts entschieden. Okay, also okay, möchte jetzt gut. Nicht irgendwie falsche Hoffnungen, Ängste oder was auch immer wecken. Es war alles Spaß. Also
du kannst natürlich die ist echt. Ab jetzt die Leute auch im Podcast immer rausschmeißen. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn du einfach dann hier im Podcast live die Leute feuerst. Du sagst also, das reicht ja jetzt mit Holger und Markus. Markus wird ab nächste Woche nicht mehr für Finanzfluss arbeiten.
Genau. Arbeitsrechtlich, naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber haben nur gute Leute im Team. So was brauchen wir nicht. Dieses Mittel.
Die Wochenhighlights.
Gut. Holger, du hast eine Überraschung für mich. Ich bin ganz aufgeregt wie ein kleines Kind. Was ist die Überraschung aus den News, die mich betreffen sollten?
Heute Morgen erst gelesen. Ich kann es dir eigentlich fast auch schon. Ich kann es dir eigentlich auch fast schon zeigen. Die nächste große Übernahme steht an.
Aha. Okay.
Und zwar Elon Musk ist wieder daran beteiligt.
Ah, doch, das habe ich doch mitgekriegt.
Hast es mitbekommen?
Cagefight, Elon Musk und Mark Zuckerberg.
Nein, über den Cagefight müssen wir auch sprechen. Aber nein, der Cagefight ist es nicht. Riesen-News, tatsächlich anscheinend schon gestern Abend oder heute Nacht im Aktionär, der besten Zeitschrift für Finanzwissen in Deutschland. Billionen-Deal. Tesla übernimmt Mercedes-Benz.
Okay, stimmt das? Oder ist das, wenn es in
keinem anderen Medien
steht? Okay, wollte ich gerade sagen, weil ich habe ja trotzdem pflichtbewusst, wie ich bin, vor dem Podcast, 15 Minuten vorher, nochmal durch die Financial Times gescrollt und da ist mir sowas nicht aufgefallen. Okay, krass. Und wie kommt es zustande? AI generiert oder was?
Es ist einfach irgendwie anscheinend nur eine Überlegung. Sie haben, wenn ich lese ja den Aktionär nicht, aber sie haben es, glaube ich, irgendwie bloß zum Spaß gemacht, welche großen Deals anstehen könnten. Aber in der Überschrift fanden sie es lustig, dann einfach zu schreiben, Tesla übernimmt Mercedes-Benz. Wir sollten sie eigentlich wegen Marktmanipulation anklagen. Ich habe das tatsächlich auch offensichtlich nicht beim Aktionär gelesen, weil lese ich ja nicht, sondern bei dem lieben Herrn Röhl auf Instagram gesehen, dass er sich darüber echauffiert hat.
Ah, und er hat sich aufgeregt und hat gesagt, Frechheit, solche Titel und so weiter.
Ja, genau. Dann haben sie den Titel angepasst. Der Titel heißt jetzt Billionen-Deal mit Aha-Effekt. Warum Tesla Mercedes-Benz übernehmen könnte.
Ach, das ist ja langweilig.
Das ist denen wohl angeblich, ich glaube, sie haben sich auf Twitter auch geäußert, das ist ihnen angeblich durchgerutscht. Ich will nicht wissen, wie viele Leute morgens schnell noch den Tausender-Hebel auf Tesla oder Mercedes-Benz gekauft haben.
Geschortet.
Genau, Tesla short, ja, Mercedes-Benz
noch. Das ist, wenn man den Praktikanten zu viel Freiheit gibt, ne?
Ich fürchte fast, dass es wahrscheinlich nicht mal irgendwie jemand im Praktikum war.
Werbung.
So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler.
Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neo-Brokern traditionelle 0 Euro Order-Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch JustTrade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Ansonsten müssen wir noch eine zweite Intro aufnehmen. Wir müssen uns nämlich bei den ganzen neuen Zuhörern und vor allem Zuschauern bedanken. Unser Aufruf hat tatsächlich geklappt. Wir haben, wie viel hast du? Du hast mir einen Chart geschickt, der komplett moon gegangen ist. 500-600 neue Abonnenten auf YouTube gewonnen. Vielen Dank, der Aufruf hat geklappt. Jetzt denke ich mir sogar, wir machen 600. Noch eine zweite. Bitte? 600. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machen wir sogar noch einen zweiten Aufruf mit einem Service, mit einer Service-Dienstleistung dazu. Diesmal gibt es nämlich sogar einen Link auf den YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr in die Shownotes klickt, gibt es sogar einen Link, der direkt dorthin führt. Dann spart ihr euch das nervige YouTube-App aufmachen, gegoogelt, falsche Marktgeflüster finden, abonnieren, deabonnieren und so weiter. Man kennt es. Wer ja, Lust hat, die 10.000 sind noch nicht voll.
Die 10.000 sind noch nicht voll und ich dachte jetzt, du kommst und sagst, wir machen jetzt auch ein Gewinnspiel draus, dass wir an alle Abonnenten, die uns dazu verhelfen, die 10.000 zu erreichen, um die Verifikation zu erkämpfen, dass wir an die noch was verlosen.
Das wäre eine Idee, ja, aber was hätten wir denn da? Ich kann Finanzos Pulli anbieten.
Ja, so oder ein Candlelight-Dinner mit dir.
Ah, das ist natürlich eine Idee, vielleicht nicht unbedingt Candlelight, aber das wäre eine Idee.
Für Leute, gemeinsamen KitKat-Besuch mit dir.
Das wäre dann auch mein erster Besuch dort. Von daher, warum nicht? Ist direkt um die Ecke bei uns im Büro. Ich fahre jeden Morgen dran vorbei.
Ist es so?
Und wenn ich besonders früh dort vorbeifahre, gerade montags, dann trifft man dort spezielle Gestalten, die sehr, sehr, sehr leger bekleidet sind und ganz entspannt so an einem 8 Uhr morgens Montag durch die Gegend, so mit einer Mateflasche in der Hand, bisschen zerzaust und groß aufgerissene Pupillen, die Straße entlang laufen.
Wenn sie dich sehen, sagen sie, ah, servus Thomas.
Grüß dich.
Grüß dich.
Ich muss gleich noch ein Video schauen. Genau. Ist bisher noch nicht passiert, ja. Aber nee, sonst, das können wir machen. Lass das mal überlegen. Zuschauer und Zuhörer dürfen gerne, ob das eine gute Idee ist, und dann überlegen wir uns da ein Gewinnspiel für die Abonnenten.
Das gilt natürlich ab jetzt schon irgendwie, weil nicht, dass die Leute jetzt extra sagen, dann abonniere ich jetzt noch nicht, sondern warte, bis die da mit ihrem Gewinnspiel ums Eck kommen. Also wenn wir das machen, dann gilt es irgendwie für alle wahrscheinlich.
Genau, Startdatum wäre dann letzte Podcast-Folge, sagen wir mal.
Ja.
Nach dem ersten Aufruf. Okay, gute Idee. Finde ich gut.
So. Ach, ich habe auch schon was mal verlosen können.
Was
denn? Weil es hat natürlich jemand gefragt, und zwar ich soll dich was fragen, ob du in deiner Zeit im M&A, und jetzt muss ich selbst lernen, ob du da schon mal einen Ortolan verspeisen durftest. Mhm. Das scheint anscheinend irgendwas sehr Edles oder Teures zu sein.
Ja, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht war es sogar Markus, aber irgendjemand hat mich darauf schon mal angesprochen, von daher irgendwie absurd. Es ist so eine, Franzosen haben ja gewisse Nahrungsmittelpraktiken, die jetzt in Deutschland nicht so ganz geteilt werden. Also Baguette. Zum Beispiel Froschenkel, das geht noch, aber ich glaube so Froschenkel und Schnecken sind halt so Themen, oder Gänsestopfleber, das geht noch, aber auch eher kritisch beäugt in Deutschland. In Frankreich absolute Delikatessen. Und es gibt tatsächlich diesen Singvogel, diesen Ortolan, der irgendwie in Ammoniak, glaube ich, ertränkt wird oder sowas. Und dann irgendwie mit Ammoniak gegessen, also ganz, ganz absurd. Und stimmt, ein Kumpel aus Frankfurt hat mich das schon mal gefragt. Und scheinbar ist es eine illegale Praktik in Frankreich auch. Also du darfst das nicht mehr, weil der Vogel eigentlich unter Naturschutz steht oder so.
Wahrscheinlich auch grausam, wenn du das Tier ertränkst. Aber
ja, das sind Froschschenkel auch. Die werden im lebendigen Leib die Schenkel rausgerissen, also auch recht grausam. Ist übrigens in Deutschland erlaubt, Froschschenkel zu essen, aber nicht die zu produzieren. Also rausreißen, die Beine müssen woanders stattfinden. Darf nicht in Deutschland stattfinden.
Ja, das macht Sinn.
Macht Sinn, ne? Da leiden die Tiere natürlich weniger, ist logisch. Und darauf zurückzukommen, dadurch, dass das eine illegale Praxis ist, wird es scheinbar in sehr, sehr elitären und versteckten Kreisen angeblich in Frankreich gemacht, solche Ortolans verspeisen. Mhm. Und da wäre vielleicht so ein Deal-Closing-Dinner so eine Opportunität dazu. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, habe auch gar keine Ambitionen dazu und ja, würde die Vögel dann doch eher zwitschern lassen.
Das heißt, als sich Emmanuel Macron letztes Mal mit seiner neuen Freundin, der Frau Georgina, oh Gott, ich weiß gar nicht den Vornamen, Meloni getroffen hat, meinst du, die haben dann so einen Ortolan gegessen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, er ist schon sehr weniger traditionsorientiert als andere. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so eine Urban Myth in Deutschland, die da so zirkuliert. Genau dass wie damals zu Corona-Zeiten, als die Urban Myth war, dass wir Deutschen Klopapier bunkern und die Franzosen Kondome. Das ist auch ein Urban Myth. In Frankreich hat man auch Klopapier gebunkert. Weniger als in Deutschland, muss man bemerken. Weißes Gold, genau. Ja, ansonsten hast du ein Reel von uns entdeckt. Bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass du es gefunden hast.
Ich weiß gar nicht, wie ich das gefunden habe. Ist mir plötzlich angeboten worden, habe ich draufgeklickt und dachte, das ist der Weg zum Lambo.
Ja. Wir haben ein Video produziert, wie du durch Nichtrauchen Lamborghini fahren kannst mit unserem lieben Praktikanten Julle, der auch gleichzeitig Admin auf unserem Discord-Server ist. Haben wir zusammengesessen und über Reels, ne, wir produzieren ja so Reels auch zu unseren Rechnern und so, und da hatten wir mal den Rauchfreirechner uns vorgeknöpft und dann haben wir sind wir ein bisschen abgedriftet und haben gesagt, hey, wie viel kostet eigentlich so ein Lambo? Und er ist so, weißt du, schaut sich gerne mal so Lamborghini-Preise an. Wir nutzen das ja immer so als Meme, aber er ist da wirklich motiviert durch und hat so gesagt,
ja, ich auch. Also das ist für mich kein Meme. Ich würde
das auch an. Okay. Ja, gut. Er meinte, er guckt sich das schon an und wusste, wie viel so ein Lambo kostet. Ich wusste es natürlich überhaupt nicht. Und dann haben wir mal geguckt auf mobile.de und haben einen Lambo für 19.000 Euro gefunden.
Oh ja, das
ist ganz toll. Und haben uns dann gesagt, so, ja genau, also den kann man sich ja leisten, wenn man mit dem Rauchen aufhört, über zig Jahre die Kohle auf die Seite legt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir packen das zusammen in eine Story.
Aber jetzt dieser ist das Lambo Problem, ist übrigens. Ich rauche ja nicht. Bringt mir das dann jetzt was, oder?
Du musst erst mit dem Rauchen anfangen, damit du die Gewohnheit schon mal schaffst und das Geld regelmäßig ausgibst und dann wieder aufhören. Dann klappt's. Als Nichtraucher bist du natürlich strukturell benachteiligt, ganz klar.
Okay, dann nehme ich das jetzt einfach mal als Message an. Und wenn es nicht klappt, kann ich ja verklagen. Wobei ich finde, ehrlich gesagt, spontan, ich finde ein Lambo für 20.500.
Ja, ja gut, dann ist der 19.000er Lambo schon verkauft, ist ja klar.
Der Lambo ist aber ein Traktor. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, oder?
Ja, aber ein Traktor von Lamborghini.
Gut, dann lassen wir das weg. Du hast was ganz, ganz, ganz Tolles vorbereitet für heute, oder?
Beziehungsweise, nee, das kommt ja von dir. Du hast das vorbereitet und ich hab gleichzeitig auch zu diesem Gespräche geführt. Aber greif du die Story nochmal auf.
Wir hatten, ich glaube, letzte Woche war es, oder? Drüber letzte gesprochen. Folge, ja. Über das Siemens Gamesa-Offer, was mehrere Leute über ihre Bank erhalten haben. Dazu muss man vielleicht ganz grob wissen, dass Siemens Energy ja Siemens Gamesa übernommen hat und noch ein paar Altaktionäre mit drin waren, die dann erstmal...
10% oder so, ne? Haben ihre Aktien nicht verkauft.
Die dann es vergessen haben, nicht gesehen haben, nicht verkaufen wollten, warum auch immer Leute sowas machen. Manchmal gibt es auch aktivistische Fonds, die sich da extra reinsetzen, um dann so lange den Übernehmenden auf den Nerven zu gehen, dass sie ein höheres Angebot bekommen. Aber in dem Fall war es zu wenig, weil du die ja dann rausgewiesen konntest. Und jetzt war die Frage, wie kriegen die halt ihre Aktien los? Und das hatte eine Institution genutzt, um ein Übernahmeangebot für die Leute abzugeben, die noch verbliebene Aktien haben, zumindest einen Teil davon, zu einem relativ harten Discount. Mhm. Also deutlich, deutlich günstiger als das Ding in Anführungszeichen, als das initiale Angebot von Siemens Energy war. Und wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, wie das eigentlich sein kann. Wie schaffst du das? Wie kann ich jetzt auch zum Beispiel einfach für die Mercedes-Benz-Aktie, weil da weiß ich ja jetzt, die wird von Tesla bald übernommen. Ich glaube, zu über 100 Euro pro Aktie hat der Aktionär geschrieben. Anlageberatung, Ausrufezeichen. Die würde ich jetzt kaufen wollen, aber am besten günstig, nämlich für 1 Euro. Das heißt, wie kann ich jetzt ein Angebot an alle an alle Mercedes-Benz-Aktionäre machen, dass ich ihre Aktien für 1 Euro kaufen will? Und dazu hatte uns jemand, der aus diesem Bereich so ein bisschen kommt, zumindest weiß, wie diese diese Angebote machen, aber die Person ist quasi involviert, wie diese Angebote an Kunden verbreitet werden. Der hat uns, oder die Person hat uns dazu ein bisschen was erklärt. Und bevor ich das jetzt irgendwie vorlese, dachte ich mir, vielleicht sagst du erstmal was. Du hast nämlich gesagt, du hast mit einem anderen Experten gesprochen, oder?
Ja, genau. Also wir haben uns diese Frage gestellt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Siemens-Angebot. Ich habe das nämlich auch mal recherchiert. Also was da passiert ist, scheinbar kannst du die verbleibenden 2% nicht einfach aussqueezen. Das ist irgendwie, weil das unter spanischem Aktionärsrecht ein bisschen anders läuft als unter deutschem. Ja. Okay. Deswegen kannst du den nicht einfach rausdrücken zum Preis von 18,05 €. Dazu gab es dieses Übernahmeangebot und das haben ein paar verpennt, was mich nicht wundert. Ne? Es gibt halt Leute, die schauen nicht in ihr Depot, zähle ich sicherlich dazu, aber ich habe keine Siemens Gamesa-Aktien. Und haben das nicht mitgekriegt, dass sie dafür liquidieren können. Auf einmal stellen sie fest, dass die Aktie jetzt gar nicht mehr gehandelt wird. Also sie ist zum Handel ausgesetzt und deswegen müssen die halt einen anderen Mechanismus finden und haben halt dieses Angebot, diese 18,05 € immer noch offen. Das heißt, du kannst deine Aktien immer noch für 18,05 € an Siemens Energy abgeben, die dieses Siemens Gamesa, also dieses Joint Venture zwischen, gekauft hat. So, und diese Firma ist ja öffentlich verfügbar, deswegen kann man da ruhig den Namen nennen, Taunus Capital. Ist eine Firma in Frankfurt, die ein Angebot zu 12,25 € gemacht hat, also knapp 6 € günstiger, dir das ganze Zeug abzukaufen, wissend, dass die natürlich das Recht haben, dieses für 18,05 €, also 6 € teurer, an die Siemens Energy abzugeben. Das war so ein bisschen die Konstruktion gewesen. Und genau, wir haben uns dann die Frage gestellt, wie geht denn das? Kann ich da jetzt einfach beliebig Angebote hin und her schicken? Und hier dein Kontakt, der dich da angeschrieben hat, hat gesagt, genau, du kannst das über den Bundesanzeiger veröffentlichen als sogenannte Kapitalmarkttransaktion. Gewisse Wertpapiere gehen über den Bundesanzeiger, andere über WM-Daten. Also WM-Daten war das, was ich besprochen hatte mit jemandem gestern. Aber mehr aus dem ETF-Bereich. Das heißt, der publiziert solche Dinge über WM-Daten und solche Kapitalmarkttransaktionen gehen sehr wahrscheinlich über den Bundesanzeiger. Das wird dann an die Broker ausgespielt. Die Broker haben dann, glaube ich, keine Verpflichtung, das auf Seriosität zu prüfen, also von der BaFin her, und spielen das dann, wenn sie wollen, an ihre Aktionäre aus. Aber das halt anonymisiert. Also wir haben uns ja auch die Frage gestellt, wer kommt denn da so an meine Daten ran? Der Broker kommuniziert, also der kriegt diese News und spielt die an alle raus, die bei dem, also Siemens Gamesa Aktien haben. Und das wird auch nicht kommuniziert. Also wenn du die verkaufen willst, dann geht es halt über den Broker und dann kennt diese, in diesem Fall Taunus Capital, jetzt nicht deine Identität. Genau, Geschäftsaktivität streng BaFin reguliert, okay, ja, das lassen wir mal so dahingestellt, grauen Kapitalmarkt, was streng reguliert ist. Was übrigens noch interessant ist, was jetzt in dieser Mail nicht drin gewesen ist, die Frage, die wir uns ja gestellt haben, ist, warum hauen wir jetzt nicht einfach eine Offer für Daimler raus, für 1 € pro Stück, bei einem Missverständnis wird das rausgebracht. Genau. Da gibt es eine Hürde, und zwar diese Hürde. Was wir uns nämlich gedacht haben, war ja, dass du das Angebot an alle Aktionäre machen musst. Das ist aber nicht so. Zum Beispiel das Angebot von der Taunus Capital ist auch begrenzt, nämlich auf 50.000 Stück. Das heißt, du kannst dein Angebot begrenzen und dann gilt First Come, First Serve. Also der Erste, der seine Aktien anbietet, die werden halt abgekauft. Die Hürde ist aber tatsächlich, dass diese Veröffentlichung Geld kostet. Die Broker, also wenn du das veröffentlichst, machen die Broker de facto, können dir eine Rechnung schreiben, oder schreiben dir eine Rechnung dafür, dass du das kommunizierst. Das heißt, der Broker veröffentlicht das an seine Kunden und stellt dir dann eine Rechnung für die Kommunikationskosten. Ja. Und da gab es so eine Überschlagung, das ist relativ intransparent, wie viel sowas kostet, da gibt es auch öffentliche Tabellen zu, aber roundabout sind das 1 € pro Aktionär, den du erreichst. Und das macht natürlich diese Option halt, gibt ihr halt einen Preis sozusagen. Du kannst also jetzt nicht sinnlos irgendwelche Angebote durch die Gegend ballern, weil im schlimmsten Fall veröffentlichen das viele Broker an ihre Kunden und dann kostet es sich halt richtig Kohle. Und du bist verpflichtet, das zu zahlen.
Kann ich das gezielt, das wäre doch die interessante Frage, kann ich das gezielt, oder vielleicht erstmal noch als Ergänzung, mein Mercedes-Benz-Trick funktioniert nicht, weil das hat mein Kontakt eben auch nochmal geschrieben, dass es nur mit Wertpapieren im unregulierten Markt klappt. Also ich kann das quasi mit Mercedes-Benz nicht machen. Was ich mich jetzt frage, kann ich das gezielt über manche Broker machen? Kann ich sagen, ich will das nur bei Trade Republic beispielsweise veröffentlicht sehen?
Oder bei Robinhood, da wo die Leute potentially weniger educated sind, ist es das, was du suggerierst?
Ja, weil ich meine, das Problem ist oftmals, ich weiß nicht, wie es bei Siemens Gamesa war, oftmals kannst du so Dinger ja dann zumindest an irgendwelchen Regionalbörsen noch handeln oder verkaufen. Das geht natürlich nicht, wenn du bei Trade Republic bist, da siehst du einfach bloß keinen Kurs mehr und weiß nicht, was du machen sollst. Erinner dich an die Geschichte mit dem Arero-Fonds, über den hatten wir letztes Mal auch gesprochen, der dann immer verkauft werden kann. dann sind die Leute wahrscheinlich schon, ist es halt so, on average weniger educated. Vielleicht sind es halt auch viele, die haben halt einfach mal schnell die App installiert, 10 Aktien gekauft. Das sind eigentlich die ich erreichen will, oder? Also ich würde das Ding ja nicht an Sino schicken wollen. Also die toxischen Sino-Kunden, die machen das ja eh nicht. Die arbitrieren mich eben, wenn es mal hintenrum nur irgendwie, was ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Aber ich will das halt eher an uneducated Flow schicken, genau.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, steht es den Brokern offen, ob sie das kommunizieren. Also das ist nicht, also dir deswegen auch das Thema Kosten. Es ist ein bisschen intransparent, wie viel du am Ende bezahlen wirst. Ne?
Okay.
Und es gibt Broker, habe ich gehört, zum Beispiel bei der Deutschen Bank ist es so, die haben ihr Backend halt so automatisiert. Wenn die sowas kommunizieren, schicken die dir für jede Kundenmitteilung eine Rechnung. Also das heißt, du musst dann halt auch fähig sein, keine Ahnung.
Ja, klar. Die alle zu zahlen.
1500 Rechnungen, aber einzelne PDF-verschickte Rechnungen, die bei dir im Mail-Eingang sind, zu begleichen. Also ich glaube, das da musst du schon diese Fähigkeit dazu haben. Aber scheinbar diese Firma Taunus Capital, ich habe einfach mal ein kleines bisschen gegoogelt, haben jetzt nicht die beste Reputation, zumindest unter Kleinanlegern.
Warum?
Die haben sich nämlich, glaube ich, darauf spezialisiert, also solche Angebote zu machen an Firmen, wo halt schon fixe Angebote sind. Also du kannst ja für 18,05 Euro verkaufen an die Siemens Energy und die machen dir halt ein Angebot darunter. Und da gibt es halt hier sogar einen Eintrag von vor 3 Monaten, der sagt, Achtung, schon seit 2017 fokussieren die sich auf solche Transaktionen. Er war zum Beispiel mit drin. Nee, Anfang März 2023 gab es scheinbar eine Firma, die heißt Swedish Match Aktie, wo es ein Angebot für 5,75 gab. Und dann hat dann ein kleiner Aktionär angerufen bei denen und gesagt, ey, was ist denn das? Und dann hieß es, ja, dieses Squeeze-Out-Verfahren, das kann 10 Jahre dauern und so. Und dabei stand schon fest, dass am 9.3.2023, also dieses Jahr, zu 10,26 Euro outgesqueezed wird. Deren Angebot war 5,75 Euro. Genau, von daher haben die jetzt im kleinen Aktionärsbereich scheinbar nicht die beste Reputation, ist aber, so wie es aussieht, etwas, wo sie sich wirklich drauf konzentrieren als Geschäftsmodell.
Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, warum sie die Bewertungen nicht löschen lassen. Das sind Google-Bewertungen, oder? Ich glaube, die kannst du zwar nicht löschen lassen, aber du kannst die Existenz deiner Firma auf Google zerstören. Dann verschwinden die Bewertungen auch.
Die Existenz zerstören. Ja, also du musst dich nicht als Local Business eintragen, das stimmt schon. Das hätte ich an deren Stelle ehrlich gesagt auch nicht gemacht, aber sobald du irgendwie also dich kann jeder als Local Business eintragen, du kannst dem halt nur entsprechend widersprechen, aber
genau.
Die Pflege der Reviews ist nicht so positiv, aber sehr wahrscheinlich hat sich noch nicht so negativ aus Geschäftsaktivität ausgewirkt, ja.
Ja, ich meine, gut, du setzt ja darauf, dass du Leute halt kriegst, die sich nicht groß informieren und einfach schnell das Geld annehmen. Wobei du das natürlich auch fair gestalten kannst. Also es gibt ja wirklich den Case, wenn du irgendwelche Aktien gar nicht mehr loskriegst beispielsweise, dann kannst du den Leuten ja ein Angebot machen, das nur einen kleinen Discount erhält.
Ja, also
vielleicht machen sie das ja auch nebenbei, ich weiß es nicht. Also soll sich
das wollen uns jetzt natürlich nicht in das rechtlich vage Territorium bewegen und behaupten, dass hier irgendwelche Leute scammen oder so. Ja, das wäre gerade
im Rahmen von
Firmennennungen tricky. Ja, also wir haben auch gestern darüber diskutiert, ne, und haben uns halt die Frage gestellt, naja gut, du kannst dich ja auch mitten auf dem Alexanderplatz stellen und Leuten zurufen, dass du ihnen ihre Aktie abkaufst. Das ist ja auch komplett legal und dann machst du halt einen Depotübertrag und dann könnt ihr euch ja über den Preis einigen, der 10-mal über oder 10-mal unterm Börsenkurs liegt. Also es ist ja einfach ein Marktmechanismus, ne?
Und du hast es sowas letztlich ja auch in allen anderen Bereichen auch. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mein Handy bei einer dieser Aufkaufplattformen verkaufe, klar machen die einen Discount, weil die Geld verdienen wollen. Wenn ich mein Auto verkaufe und treffe mich dann mit irgendjemandem auf der Straße, die Person, die ich über irgendeine Internetplattform kennengelernt habe, dann werde ich ja auch nicht den besten Preis kriegen fürs Auto. Haben wir witzigerweise auch mal gemacht, ist aber schon länger her. Kamen unterschiedliche Menschen. Preis-Range, die war relativ groß, was dir geboten worden ist. Ja. Also an sich ist das ist halt nichts auf die Finanzindustrie jetzt speziell bezogen.
Guck mal, ich habe jetzt auf eBay Kleinanzeigen altes Terrassenholz kostenlos zur Verfügung gestellt und habe gesagt, kommt abholen. Und selbst kostenlos kann noch verhandelt werden. Da ist nämlich einer gekommen und hat gesagt, ich biete dir an, es für dich zu entsorgen. Kostet so und so viel. Also siehst du, wenn der Preis null ist, dann wird immer noch nach Negativpreisen negotiated.
Letzte Preis.
Was letzte Preis. Genau, und jetzt vielleicht noch ein kleiner Funfact, der sehr gut in diese Story passt. Und dann können wir die abwrappen. Gestern gab es einen Earnings-Call von Siemens Energy, was dazu geführt hat, dass also die Firma, die quasi diesen die Siemens Gamesa übernommen hat, wo jetzt noch diese 2% Minderheitsaktionäre drin sind, Earnings Call gehabt mit der bitteren Nachricht, dass sie wohl 1 Milliarde ausgeben müssen für ja, so eine Art Rückrufaktion. Also die Windturbinen waren irgendwie fehlerhaft und die müssen jetzt nachgearbeitet werden. Das ist natürlich teuer. Aktienkurs today 34% down. Also irgendwie ist da der Wurm drin in der Story.
Ich glaube, irgendwo noch gelesen zu haben, dass sie sich im Earnings Call auch noch aufgeregt haben, dass die Kultur einfach schlecht zusammenpasst der beiden Firmen. Mhm. Was natürlich irgendwie verwundernswert ist, weil erstens steht Siemens im Namen beider Firmen.
Beider.
und ansonsten, ja, also dass sowas dann erst im Nachhinein auffällt, dass es kulturell vielleicht irgendwie, also firmenkulturell irgendwie schwierig ist, wundert mich, wie sowas sein kann.
Mhm. Also im Endeffekt regen die Deutschen sich darüber auf, dass in Spanien nicht richtig gearbeitet wird. Ist es genau das Klischee, ja, was du rausgehört
hast? So habe ich das verstanden, genau. Also da sitzt irgendwie so ein Deutschland, der sagt, dass Spanier, die arbeiten alle nix. Das, glaube ich, hat er so wortwörtlich zwar nicht gesagt, aber man könnte ihm das immer boshaft ist. Und wir sind ja in diesem Podcast immer sehr boshaft in den Mund legen.
Ja, das gehört zum Konzept. Wir entschuldigen uns jetzt schon, falls der CEO von Siemens Energy diesen Podcast hört. Ja, spannende Story. Ansonsten war ich komplett schockiert von dir, Holger. Ich dachte, ich komme jetzt mal hier mit was üblicherweise in meinen Kompetenzbereich fällt, nämlich stinklangweilige ETFs und kann dich da über was aufklären. Aber nein, du hast dazu sogar schon ein Patreon-Video produziert, wo du über das Thema aufgeklärt hast. Ich war einfach schockiert, deswegen, Leute, haltet euch fest. Im nächsten Video gibt es meinen YOLO-Trade.
Das ist ein Commitment, das hat jetzt jeder gehört, das muss jetzt kommen, da kommst du jetzt nicht mehr drum raus. Nee, ich wollte dich eigentlich fragen, hast du ihn schon gekauft? Hast du schon alle deine ETFs umgeschichtet?
Der Gerd Kommer ETF, genau, also es gibt jetzt den Gerd Kommer ETF, der wann gestern an die Börse gegangen ist, also nee, vorgestern am Mittwoch. Und ja, ich wünsche Gerd Kommer viel Glück mit diesem Produkt. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Also er hat ja verschiedene Medienpartner dazu aufmerksam gemacht, dass das kommen wird. Mhm. Hat uns schon mal so ein bisschen erklärt, wie das Konzept läuft. Ich finde es an sich ein gutes Produkt. Es ist extrem diversifiziert oder um es mit den Worten von Gerd Kommer zu sagen, ultra diversifiziert. Das ist auch ein Wort, das ich bisher noch nicht kannte. Es ist ein World ETF, so ein bisschen nach dem Vorbild FTSE All World, der dann aber noch verschiedene andere Features hat, um die etwas höheren TER sehr wahrscheinlich zu rechtfertigen. Multifaktor Investing ist mit drin. Und was ich interessant finde, was ich bei ETFs so noch nicht gesehen habe, ist, dass du einen Teil BIP-Gewichtung hast. Das bedeutet, Länder werden nach BIP gewichtet, irgendwie nur zur Hälfte. Also zur Hälfte BIP-Gewicht, zur Hälfte Market Cap. Das ist so ein bisschen nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch. Aber ich glaube, der Umschwung in der Mentalität wäre vielleicht ein bisschen zu groß, weil ich kenne sonst keinen BIP-gewichteten ETF. Also ist mir wirklich nicht bekannt. Wir haben viel besucht, aber das gibt's nicht. Das musst du dir selbst zusammenstellen, wenn du es haben willst.
Aber ich kenne tatsächlich Leute, die es genauso selbst zusammengestellt haben. Die sagen, sie machen eine 50-50-Gewichtung nach Market Cap und nach BIP. Ob das so sinnvoll ist, ist wieder eine andere Geschichte, weil BIP hat halt nicht unbedingt was mit Aktienbewertung zu tun. Aber man kann es natürlich machen.
Ich finde es nicht schlecht, weil dadurch kriegst du halt man kann ja sagen, also was passiert, wenn du sowas machst? USA-Gewicht geht stark runter, weil das USA geringeres BIP hat, also prozentual als jetzt die Market Cap, also an der Welt prozentual an der weltweiten Market Cap. Du hast mehr Emerging Markets dabei, auch ein bisschen mehr Europa mit dabei. Und also ich glaube, das ist so das Hauptding, was sie kommunizieren. Dann gibt es einen Cap. Ich glaube, eine einzelne Aktie darf nicht mehr als 1% haben. Ja. Auch das ist relativ neu, habe ich so jetzt. Also Caps ist nichts Neues, das gibt's schon, aber in der Regel habe ich immer nur Caps bei 5% gesehen. 1% Cap habe ich bisher noch nicht gesehen. Das heißt, eine Aktie macht nicht mehr als 1%. Das geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Gleichgewichtung. Da ist ja auch, es gibt ja solche, zum Beispiel S&P Equal Weight, wo jede Aktie das gleiche Gewicht hat. Also bei 100 Aktien hat jeder 1%, bei 200 ein halbes und so weiter. Finde ich persönlich nicht schlecht. Hat natürlich den Nachteil, man müsste das mal backtesten. Das ist in der Vergangenheit, wärst du damit vielleicht schlechter gefahren, weil gerade einige Aktien, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, den gesamten Markt driven und die würdest du dann ab einer gewissen Größe abcutten sozusagen. Also Apple hättest du schon frühzeitig einen Cap draufgelegt Und danach kam ja noch einiges an Performance.
Das ist aber tatsächlich beim S&P war es lange Zeit gar nicht so schlimm, weil dafür hast du halt eine prozentuale Übergewichtung von den kleineren Werten, die im Zweifelsfall auf der einen Seite volatiler sind, aber auch eine asymmetrischere Upside oftmals haben. Also eine Aktie kann halt 300% steigen, aber nur 100% fallen. Mhm. Und das hat lange Zeit dafür gesorgt, dass der S&P Equal Weight und der normale S&P so ziemlich gleich gelaufen ist.
Also du hattest Equal da sogar einen Ticken besser, oder? Wir haben es mal angeguckt.
Ja, ich glaube,
je nachdem, welche Periode du dir anguckst.
Ja, genau. Aber sonst, also ich finde den ETF auch spannend. Also im Wesentlichen, wenn ich es so verstanden habe, Herr Kommer hat quasi den View, dass die großen Megacaps die Renditen die nächsten Jahre nicht mehr treiben und entscheidet sich deswegen dafür, dass die eben nicht mehr so ein großes Gewicht drin haben wollen und will damit den Index outperformen.
Ja. Ja.
Und ich glaube, er hat auch gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber Abonnenten von mir haben es geschrieben, er hat auch in einem Video mit einem Finanzinfluencer, der nicht Thomas Kehl hieß, auch gesagt, dass er den Index um 1% langfristig outperformen will. Was
Na, stimmt, ja, habe ich auch gesehen bei Marion Lochner.
Was ein respektables Ziel ist, weil
1 bis 1,2 hieß es
sogar. Oder 1 bis 1,2 sogar. Also du hast normalerweise, wenn du so die in liquiden Aktien jetzt, so long only und so die besten Manager anschaust, dann im breiten Markt, also nicht nur in Nischen wie Biotech, dann schaffst du vielleicht, wenn du da ein Portfolio aus den Top-Managern kriegst, in die du eh nicht reinkommst, 3 bis 4% Outperformance. Das ist schon nicht schlecht, wenn er 1 bis 1,2 schafft.
Also so wie du es ja immer sagst, ne, 7% Aktienrendite stehen im Grundgesetz drin. Darauf
genau, hat so
juristisch jeder Anspruch in Deutschland. Das heißt, seine Zielrendite liegt bei 8,2%, die erreicht werden müssen. Nach Kosten, wohlbemerkt.
Genau. Historisch hätten sie es nicht ganz geschafft. Also Solective hat ja netterweise den Index zurückgerechnet bis 2017, Mitte 2017. Da waren wir beim Total Return von, ich habe gerade nochmal geguckt, das updatet sich anscheinend jeden Tag. Gestern stand eine andere Zahl da, 5,5%. Also in der Vergangenheit hätte das Ding auf jeden Fall deutlich den Markt underperformed. Aber ich meine, das ist halt jetzt die Frage. Wenn du glaubst, dass die Megacaps in nächster Zeit nicht mehr performen, dann entscheidest du dich halt bewusst dafür, die unterzugewichten.
Und nicht und mehr dann USA, der Big Driver genau, sind, ne?
USA entsprechend auch unterzugewichten. Dann kommt halt sowas raus.
Ja, sehr spannend. Ich finde es übrigens cool, dass sie mit Solective gearbeitet haben. Ich finde es als Indexanbieter ziemlich nice, dass wir so eine Indexgröße in Deutschland aufgebaut haben. Also ich habe ja den Gründer in meinem Interview gehabt.
Den Schäuble.
Steffen Schäuble, genau. Und finde ich persönlich ziemlich cool, dass wir in Deutschland sowas Großes aufgebaut haben. Und da finde ich es das gut, dass sie es mit reinnehmen. Vielleicht nur mal ganz kurz, also ohne da jetzt Werbung für zu machen. Also üblicherweise lassen sich Indexanbieter ja ziemlich fürstlich entlohnen. Die nehmen nämlich einen Prozentsatz auf deine Fee oder auf dein Asset under Management. Ich glaube, Solective, die sind halt hingegangen, haben eine Fix-Fee gemacht. Die sagen, du zahlst mir, ich kenne die Preise absolut nicht, aber sagen wir einfach mal 50.000 Euro im Jahr oder keine Ahnung wie viel. Und dann kriegst du den Index, den rechnen wir für dich aus. Das wird für uns nicht teurer oder günstiger, je mehr Assets da drauf sind.
Genau.
Und damit ist es natürlich sehr lohnenswert für ETF-Anbieter, so einen Solective-Index zu nehmen. Denn je größer du wirst, desto profitabler wird der Index für dich, der ETF für dich und dem umso günstiger kannst du ihn halt werden lassen. Ne? Und ich meine, der Komma ETF startet jetzt mit, hilf mir gerade, 0,5 TER. 50.
Genau, dasselbe wie der Arero-Fonds.
Ah ja, okay, 0,5 TER. Wenn da jetzt die Ambitionen sind, das sukzessive günstiger werden zu lassen, dann wird es halt ein gutes Produkt, weil es gibt ja, ich glaube, also gerade dadurch, dass er Multifaktor betreibt, kannst du ihn ja eigentlich nicht wirklich mit einem MSCI World vergleichen, sondern müsstest ihn eigentlich mit so einem Multi-Asset-Fonds vergleichen, wie, ich glaube, von JP Morgan gibt es da so Multifaktor-ETFs.
Genau, Multifaktor. Ja, es ist ja im Prinzip ein aktiver ETF. Also es ist schon, also im Sinne von, es ist eine aktive Strategie dahinter, nämlich der Marktview zum Beispiel, dass halt die Megacaps nicht mehr so stark performen und dass diese Faktoren in Zukunft besser performen als der Index mit den Megacaps, sagen wir es mal so.
Genau, ich suche jetzt mal gerade diese JP Morgan, finde jetzt gerade auf Kurzsicht nicht, aber ich glaube, die sind ein Ticken teurer als 0,5. Also daher muss man schon sagen, also das haben wir ab mal irgendwo gelesen, ein Kommentar, ganz schön teuer, 0,5, aber ich finde...
Nee, ich glaube, sorry, dass ich unterbreche, ich glaube, der JP Morgan ist billiger, weil den hatte ich
mir
gestern witzigerweise angeguckt. Ich glaube, der kostet bloß 17 Basispunkte. Lass mich schnell schauen, ich habe den... In einer Sekunde habe ich
0,2, ich habe es jetzt, ja. JP Morgan Global Equity Multifaktor. Der kostet 0,2, genau. Der muss dann in der Vergangenheit aber teurer gewesen sein, bin ich mir relativ sicher. Wir können uns die historischen Factsheets mal von unserem Datenanbieter ziehen und dann mal gucken. Kostet jetzt 0,2. Ja, stimmt, okay, also 0,2 ist natürlich super günstig.
Lügst also, du? Ich habe 0,19 irgendwo gesehen.
Dann hast du vielleicht eine andere Anlageklasse.
Hier steht auch 0,2. Okay, interessant. Aber egal, okay. Also 0,2.
Größenordnung, also Größenordnung ja. Weniger als halb so teuer wie der Komma. Okay, das ist natürlich wieder ein Argument, weil man natürlich sagen muss, dieses den JP Morgan gibt es jetzt auch schon eine Weile, da sind 123 Millionen drin in dieser Anlageklasse.
Macht keinen Spaß.
Wie macht keinen Spaß? Achso, verdienst du nicht viel mit, meinst du?
Genau, also das ist übrigens die nächste Frage. Was glaubst du, wie groß ist der Schnaps, den der Komma da rauszieht? Also bei 50 Basispunkten Fee, was kommt da bei ihm an?
Ich habe echt null Ahnung. Also ich kann es ja nicht sagen. Ich kann es ja nicht sagen, wie viel das kostet. Kenn mich damit nicht aus. Also da müssten wir, wenn du da auf die Schiene kommen willst, musst du mal bei Solactive nachfragen.
Ja, aber wenn die eine Fix-Fee haben, können wir die ja fast schon ignorieren. Dann können wir
also
ja sagen.
Ich sage, dass sie mit Fix-Fee arbeiten. Vielleicht ist es in dem Fall nicht der Fall. Ne? Ja. Das könnte natürlich sein. Aber
ich meine, ist ja nicht nur Solactive, was Geld haben will. Das will ja Legal in General will ja auch Geld genau. haben. Offizielle Gesellschaft sind, genau. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, die Hälfte kommt bei ihm an. Aber wenn irgendjemand da genauere Insights hat, ich kenne ja bloß so grob Pricing von normalen Fonds, nicht von ETFs. Wenn jemand da genauere Insight hat, lasst uns gerne zukommen. Also nicht diesen ETF betreffend, sondern ganz grundsätzlich, wie die Kosten
schon. Unsere anonymisierte Mailbox per Instagram-DM ist jederzeit geöffnet. ihr merkt genau. ja, wir sprechen über unsere Informanten sehr vertraulich und ihr dürft uns da gerne anschreiben, wenn ihr wisst, wie viel Komma mit seinem ETF verdient. Aber ehrlich gesagt, 25 Basispunkte, also die Hälfte der TER, finde ich voll in Ordnung. Also ist ein guter Deal. Und ich glaube, er wird auch viel 544? Geld damit einsammeln können. Also ich glaube, es wird ein Erfolgsprodukt. Sind keine
das was? Glaube ich 044? Auch. Er ist jetzt kein 544 wie Medaillen von Jim Simons. Aber bleibt trotzdem mal ein bisschen was hängen. Und ich glaube auch, dass es ein Erfolgsprodukt wird, weil letztlich ist es halt ein Marketingprodukt. Du kannst du darfst eh nicht mit Past Performance Werbung machen. Würde man auch nicht wollen bei der schlechten Past Performance. Am Ende ist es, glaube ich, ein Retail-Marketing-Produkt. Und vor allem, vielleicht funktioniert es ja. Wenn es jetzt wirklich so kommt, dass seine Vorhersage den Markt betreffend richtig ist, dass die Megacaps halt nicht mehr so gut rentieren, dann wird das Ding outperformen und dann zieht es wahrscheinlich noch mehr Geld an.
Ja. Aber ich glaube auch, dass Leute, also das ist ein großer, großer Vorteil, glaube ich, von Komma, jetzt im Vergleich zu allen anderen Fondsmanager, à la Frank Thelen und Co., dass er nicht wirklich nach Performance bewertet wird. Also ich finde diese Aussage, ich mache 1,2% mehr als der Markt, natürlich auf sehr lange Sicht, das heißt, die nächsten 5 Jahre wirst du immer sagen können, ich habe gesagt auf lange Sicht. Nach, ich glaube, im 6. Jahr wird es dann langsam ein bisschen eng, da musst du mal langsam
an. Die ersten Jahre bin ich voll bei dir, die ersten Jahre kannst du underperformen, irgendwann wird's halt, musst du dir halt Nachfragen gefallen lassen.
Genau. Aber ich glaube, ein Großteil der Leute wird in dieses Produkt nicht aus Renditeerwartung raus investieren. Und das ist halt ein Riesenvorteil, den er hat. Also du hast ja in deinem Video auch gesagt, dass du es immer schätzt, wenn Leute transparent werden. Also als Vermögensverwalter hast du ja keinen Track Record nach außen hin. Du kannst also erzählen, was du willst. Aber sobald du ein öffentlich gehandeltes Produkt hast, bist du messbar. Das ist ja das, was Frank Thelen auf die Füße gefallen ist. Eine Ikone im Entrepreneursbereich und so weiter. Und in dem Moment, wo er seinen Fonds gelauncht hat, bröckelt so ein kleines bisschen die Fassade.
Weil er hat halt auch am All-Time-High gelauncht. Er hat halt auch wirklich Pech gehabt.
Ja, aber hey, du, dem Markt ist das egal. Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Aber, ne, Dirk Müller ja dasselbe. Also alle, die sich irgendwie öffentlich hinstellen, sind natürlich messbar. Und ich glaube, Komma wird das immer verargumentiert kriegen. Hat halt natürlich eine Riesenreichweite durch seine Buchverkäufe, die er jährlich hat. Das ist ja so ein Longseller über bald ein Jahrzehnt hinweg. Und vergleichbare Produkte hast du ja auch schon angesprochen, der Arero. Und das ist ja auch über 1 Milliarde drin. Das Global Portfolio One von seinem Kumpel Andreas Beck. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viel da drin ist, aber da Der hat
aber denselben Marktview auch. Der sagt ja auch, die Megacaps werden nicht mehr so gut performen. Deswegen willst du die nicht mehr so hoch gewichtet haben.
Ja, ich finde es spannend. Ich finde es tatsächlich ein besseres Produkt als der Robo. Der Robo, der zusammen mit Scalable gemacht wird, habe ich keine Ahnung, was da so also im Innenleben passiert. Der ist, glaube ich, auch noch mal einen Ticken teurer, wenn ich mich nicht irre. Müsste ich noch mal verifizieren. Aber finde ich ehrlich gesagt transparenter. Kann sich jeder ins Depot knallen und du hast halt dasselbe Ding.
Genau, und ich feiere das halt grundsätzlich, dass man messbar ist, weil er hat ja zum Beispiel auf seiner Webpage immer lustige Artikel, ich weiß nicht, ob du manche mal davon gelesen hast, wo immer über alle anderen geschimpft wird, wie schlecht alle anderen sind und jetzt kann er quasi selber beweisen, dass er besser ist. Und das ist mutig, weil das muss er nicht machen. Der klassische Vermögensverwalter gibt halt niemals eine Performance-Zahl nach außen, weil du halt einfach immer underperformst und dann keine Kunden mehr kriegst.
Und das auch noch für einen Hungerlohn von 25 Basispunkten. Ich weiß nicht, wer sich dafür heute noch bückt. Um die Pfennige von der Straße aufzuheben.
Zumindest Herr Simons nicht.
Gut. Die nächste, also das war soweit Gerd Kommer ETF. Ich hoffe, wir haben da, sind da zu Genüge drauf eingegangen. Wir haben tatsächlich noch kein Content dazu produziert, weil ich mir immer, bei mir immer lieber ist, mal zu warten, wie die Phase anläuft, wie viel Kohle da reinkommt, was insgesamt darüber kommuniziert wird. Deswegen haben wir gesagt, werden natürlich auch mit Kommer irgendwann mal über dieses Produkt sprechen. Wenn es ein Erfolg ist, wenn es ein Flop ist, dann wird es unsere Community nicht interessieren. Aber ich bin da schon recht positiv gestimmt und let's see.
Nächster Punkt. Wir können den ja mal tracken auf Dauer. Wir nehmen den mal gegen den Arero, wobei das unfair ist. Der Arero macht.
Der wird ja nicht mehr gehandelt. Doch, du kriegst ja den NRV vom Arero.
Ja, und er hat andere Assetklassen drin. Also der hat auch Anleihen und Co. drin. Das Komma-Ding ist halt ein Equity-Only-Fonds.
Ja, ich würde den ganz klar gegen Welt-ETFs benchmarken, also gegen einen Vanguard FTSE All World, einen ACWI oder.
Und gegen den Fundsmith. Lass den gegen den Fundsmith auch noch benchmarken.
Was ist das?
Das ist, Terry Smith ist so der bekannteste UK-Long-Only-Fondsmanager. Der hat, glaube ich, auch 50 Milliarden in seinem Fonds drin, hat lange Zeit den Markt outperformed, also nur sehr selektiv, wenige Aktien gehabt. Das wäre so der Anti-Komma, würde ich fast schon sagen.
Echt? Wow. Ach so, weil er auf Einzelaktien geht.
Genau, weil er auf Einzelaktien geht, weil er halt den fundamentalen Marktview hat und weil er sehr konzentriert arbeitet und eher auf die Megacaps fokussiert ist im Moment.
Ja.
Das heißt, ich lege die mal gegeneinander und verfolge mal, was passiert.
Sehr gut, sehr gut. Dann reden wir in 5 Jahren nochmal, wenn die Zahlen in irgendeiner Weise repräsentativ aussagekräftig sind. What the Finance? Das nächste hast du nur gelabelt mit unglaublich. Du hast mir 3 YouTube-Videos reinkopiert, freundlicherweise.
Unglaublich. Hast du einmal drauf geklickt?
Ja, ich habe es ja angeguckt. Also nicht gegeben, weil zusammen kumuliert sind die, glaube ich, 1,5 Stunden lang. Aber ich habe verstanden, dass es eine Empfehlung von dir ist.
Genau, unfassbar. Ich habe diesen jungen Mann erst kennengelernt, weil der zusammen mit dem anderen Typen, den wir schon öfters hatten, wo ich mir den Namen nie merke, Patrick Boyle, sowas in der Dreh, mal ein paar Videos gemacht hat. CoffeeZilla heißt er. 2,8 Millionen Abonnenten auf YouTube und deckt Scams auf.
Und unter anderem, ist auch so ein bisschen Financial Influencer, ne? Also da habe ich schon ein paar Videos von ihm gesehen. Also
genau,
die amerikanische Variante von Finanzos, aber ein bisschen investigativer und in vielen Sachen more entertaining.
Das weiß ich nicht, ob er more entertaining ist. Aber er hat die letzten 3 Videos, die eben so lang sind, Copy Trading sich angeguckt und hat da wir haben ja mit mehrere Copy Trader hier schon gesprochen, unter anderem über jemanden, der seine Trades nicht schließt. Und der Scam hier ist eben better und auch vom Volumen her deutlich größer. Also wir reden hier anscheinend von 500 Millionen. Zumindest was er sagt, ist ein Scam. Ich kenne ja die Realität dahinter nicht. Aber ich wollte bloß die Idee sagen, wie es funktioniert. Es geht im Wesentlichen auch um einen Copy-Trader, der unfassbare Performance vorzuweisen hat. Und der Trick ist, dass dem Copy-Trader selbst die Plattform gehört. Und sie über einen externen Market-Maker das Ganze abwickeln.
Der
sich anscheinend nicht hedgt, sondern wo halt seine Verluste, die Kundenverluste sind halt die Gewinne des Market Makers und andersrum. Und was die mal gemacht haben, damit die Performance gut aussieht, die haben mit Trades storniert. Also die haben einfach geschrieben, hey, ich habe hier gerade 5 Trades gemacht, die waren alle im Minus, kannst du die bitte löschen? Dann kam vom Market Maker zurück, alles klar, löschen wir.
Also löschen wir einfach nur in der Aufzeichnung. Also die Trades haben trotzdem weiterhin stattgefunden, das Geld ist weiterhin verloren, nur in der Performance-Messung und Aufzeichnung sind die nicht drin, oder wie?
Nee, das Geld war dann auch erstmal, die haben das Geld nie angelegt. Also es war quasi alles nur eine funny number Rechnung. Die Trades haben die einfach löschen lassen. Der Market Maker hat sich nie gehedged. Die haben halt die Kundengelder einfach genommen und damit entsprechende Löcher gedeckt. Also es war im Prinzip ein Ponzi.
Also warum den ganzen Aufwand? Dann kannst du ja auch gleich auf dem Papier à la Murdoch machen, oder?
Damit die Leute Murdoch seriös.
Madoff.
Gleich verklagt uns Rupert Murdoch, weil wir ihn als Scammer bezeichnet haben.
Stimmt, das ist ein Risiko. Ja.
da müssen wir aufpassen, weil bei Murdoch ist es, glaube ich, echt gefährlich. Was wollte ich sagen? Nee, aber dann haben die Leute, gucken auf ihre App und sehen halt die Trades und sehen, dass alles sauber ist und alles funktioniert und wenn halt einer schlecht läuft, löschen schnell. Das musst halt in der Zwischenzeit draufgeguckt haben, wenn du nicht draufgeguckt hast, siehst es alles nicht. Hast den besten Chart nach oben. Vielleicht sollten wir es so machen.
Aber der hat es dann auch aufgedeckt und implodiert. Ne? Also es ist eine Serie von 3 Videos und im 3. Video redet er über die Implosion und so. Ist klar, wenn da jemand mit so einer krassen Reichweite den Finger drauf legt, dann wird es halt schnell mal ruppig. Ne? Ich würde ja auch behaupten, wir hatten ja auch mal über Copy Trading gesprochen und lustigerweise ging er ja genau dann, ging das ganze Ding den Bach runter, als wir mal ein bisschen genauer hingeschaut haben und eine Folge vorher darüber gesprochen haben, ohne jemals den Namen zu nennen. Also solche Systeme sind halt schon an sich sehr instabil. Ja? Also wenn da einer mal ein bisschen dran schubst, dann fällt das ziemlich schnell zusammen. Und ich glaube, wenn dann so ein YouTuber mit so einer krassen Reichweite kommt, dann kriegt er auch so ein großes Ponzi relativ schnell die heiße Luft raus. Also ist spannend, halt wir packen sie in die Shownotes.
Ja, vielleicht noch abschließend, ist halt die Frage, wie du es machst. Also der Mensch, der seine Trades nie schließt, da gab es sogar einen Weltartikel über den, das läuft immer noch weiter. Du kannst auf der Broker-Seite sehen, dass er 1,2 Millionen für seine Follower verloren hat das letzte Jahr, es läuft immer noch weiter. Ich finde es interessant, also du kannst halt das Ganze aufdecken und die Leute interessiert es trotzdem, ne? Das funktioniert anscheinend immer noch. Wir sollten zum Scammen anfangen, Thomas. Wir gründen uns unseren eigenen Forex-Broker.
Ich fand es sehr spannend, wie wir beleidigt und gediemt wurden. Aber gut, dazu hört euch mal die Folge, irgendwas Mitte 20er war das, glaube ich, oder Mitte, Ende 30er Folgen. Steht auch Copy-Trading im Titel.
Ja, wobei so schlimm war es jetzt nicht. Das waren, glaube ich, 4 Nachrichten oder so.
Ich bin das nicht gewohnt. Ich kriege immer nur Liebe.
Du kriegst immer nur die Wattebäuschen.
Genau. Gut, kommen wir zur Kategorie Marktzeugs.
Okay, allzu viel Zeit haben wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon relativ viel aufgenommen. Dann lass mich einfach schnell durchexerzieren. Am Montag war Feiertag in USA. Mhm. Dann hat der Herr Powell vom Kongress gesprochen, vom Repräsentantenhaus und vom Senat. Das hat der Markt erstmal nicht so gut gefunden, weil er mehrfach betont hat, dass er war eher hawkischer, also Erhöhungen sind noch nicht ganz vorbei. Mhm. Parallel hat die Bank of England den Markt überrascht, indem sie Zinsen doppelt erhöht hat, als von Ökonomen erwartet worden ist. Aufgrund einer wieder anspringenden Inflation, was wir dort gesehen haben.
Und was China hat er gemacht? Der britische DAX, wie heißt der nochmal?
Der britische DAX, der FTSE, den habe ich gar nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Ich weiß ja, die britische Aktienmarkt interessiert mich jetzt nicht so. Juckt mich nicht so.
Du bist ein richtig Antikomma, ne? Also bei dir ist gefühlt 99% US-Gewicht, zumindest was deine Wahrnehmung angeht.
Ja, der Markt ist der S&P, das ist doch klar. Okay. Also das ist typischer Ami halt, der Markt ist der S&P, alles andere ist irgendwie dritte Welt. Okay. China hat Zinsen gesenkt, aber weniger stark als erwartet. Und China und USA haben sich wieder angenähert. Der Außenminister war dort, der wollte schon mal vor ein paar Monaten hin, aber dann war ja dieser Luftballon über den USA, den sie damit 300.000-Euro-Raketen abgeschossen haben. Aber irgendwie einen Tag drauf hat Herr Biden dann den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet und damit ist diese Annäherung jetzt wieder für den Arsch.
Das hat er bestimmt mal wieder nicht so gemeint. Das wurde nur falsch verstanden, weil jemand im Publikum stand, dem er gegenüber einen Witz machen wollte. Die sind noch permanent am sich rechtfertigen, das PR-Team von Biden.
Ja, der war halt immer schon so, der sagt halt immer plötzlich mal irgend so einen Scheiß. Aber ich meine, das kennen wir von US-Präsidenten, dass die irgendwas sagen und dann rätseln alle, was eigentlich damit gemeint war. Okay. Er hat ja auch vor ein paar Tagen God Save the Queen gesagt am Ende von so einer Rede. Und weiß nicht, was mit der Queen passiert ist, aber.
Das meinte ich damit. Und dann hat seine PR-Abteilung später gemeint, ja, das war irgendwie so ein Inside-Joke, der sich an eine Person im Publikum gerichtet hat, ohne zu sagen, welche diese Person angeblich war.
Mir fällt dazu nur Coffee Fee ein.
Genau.
So, und das war es im Wesentlichen eigentlich schon. Also Powell hat zum Thema Central Bank Digital Currency, CBDC, gesagt, wenn sowas existiert, wenn sowas kommt, dann soll es eigentlich durchs Bankensystem gehen, womit es eigentlich keine Central Bank Digital Currency mehr wäre, sondern, keine Ahnung, eine normale digitale Wallet, die du dann halt bei der Commerzbank hast und nicht bei der Zentralbank. Das war vielleicht noch bemerkenswert für die Krypto-Leute unter uns.
Gibt es die noch? Ja, erstaunlich. Ich dachte, das wäre
Geschichte. Bitcoin ist wieder am Steigen, gell? Wir sind über 30.000.
Naja. Echt? Okay, krass. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Bin ich ja wieder reich. die Blocks sind auch derzeit komplett zu. Also irgendein smarter Typ hat irgendwas hat's geschafft. Smart Contracts, also das, was die ganze Zeit Ethereum verstopft hat, Smart Contracts und NFTs auf Bitcoin zu kriegen. Und damit ist es so? Wird jetzt die komplette, der komplette Mempool ist seit Wochen komplett ratzevoll. Was natürlich dafür sorgt, dass die Transaktionsgebühren enorm in die Höhe geschnellt sind, was den Kryptobörsen ein bisschen Probleme macht. Außer die geben halt die Kosten weiter, um deine Bitcoin ausschütten zu lassen. Aber das ist so ein bisschen eine Herausforderung, weil du willst ja jetzt, nachdem FTX implodiert ist und Binance und Coinbase attackiert werden von den US-Regulatoren und sowieso du einfach nie dein Geld auf einer Kryptobörse liegen haben willst oder solltest, ist jetzt halt ein bisschen teuer geworden, das abzuziehen, ja.
Aber und jetzt gibt es ja eine neue Kryptobörse.
Welche denn?
Mehrere Entitäten haben sich auch zusammengetan und eine gegründet, nämlich alle sehr beliebt in der Kryptowelt. Also Citadel, Fidelity und Schwab. Also Schwab kennt ihr vielleicht. Das ist dieser Charles Schwab, der die Welt regiert.
Der das World Economic Forum.
Das muss der sein, weil er heißt ja auch Schwab.
Genau, du verwirrst dich immer. Nein, das ist der Klaus Schwab, nur zur Sicherheit. So, okay, cool. Ich mag das. Marktnews super kurz und knackig. Nächstes Mal machen wir nur mit Daumen hoch, Daumen runter. Sagst Daumen hoch, so, Daumen runter, so. Nein, Spaß, wir können da gerne ins Detail gehen. Aber okay, ist tatsächlich ein bisschen kurz geworden, Marktteil.
Aber diese Woche gab es jetzt auch nicht so die mega interessanten Events, fand ich jetzt.
Eine Frage, zwei Antworten.
Und zwar wurde gefragt, warum gibt es eigentlich hier in Europa keine World- oder ACWI-Fonds ex-USA? Das finde ich eigentlich ziemlich spannende Idee und ich habe dann natürlich mich gleich mal auf den Weg gemacht und gesucht, weil das würde ja natürlich voll Sinn machen, MSCI World ex USA zu haben, dann könntest du nämlich den US-Anteil selbst abbilden über MSCI USA oder ein S&P 500 oder was auch immer dir Spaß macht mit US-Aktien und dann kannst du dein US-Gewicht selbst steuern, weil das ist ja immer diese Diskussion, ne? Hatten wir eben beim Komma-Thema schon, die Leute zerreißen sich ja immer gern so ein bisschen im Thema, oh, USA zu viel Gewicht, ja, aber USA hat die Rendite gebracht, ja, aber und so weiter. Und so könnte dann jeder sein eigenes Ding machen. Da habe ich gleich mal beim Emittenten nachgefragt, habe ich gesagt, ist das nicht lukrativ und so? Aber er meint, doch, die Anfrage kommt, also er meint, die Anfrage kommt regelmäßig, allerdings interessiert das Institutionelle nicht. Und das ist eher so ein Retail-Thema. Und wenn es halt nur ein Retail-Thema ist, ist es halt schwierig, da Kohle einzusammeln für. Also wenn ihr das haben wollt, ein solches Produkt, MSCI World ex USA oder was auch immer, dann schreibt mal eure ETF-Anbieter des Vertrauens an und dann wird es solche Produkte in Zukunft vielleicht geben. Wie siehst du aber das? Hättest du sowas gerne?
Ich finde das Argument sehr spannend. Also es gibt nicht genug Nachfrage bei den Instis, weil ich meine, es gibt doch ETFs, ich schaue da keinen Anbieter speziell an, Vanguard, die für nicht Spaß, gibt ja mehrere auch, die aber für jeden Scheißdreck solche kleine ETFs anbieten, wo dann vielleicht 10 Werte den ganzen ETF dominieren. Ja, Gaming-ETF, Verteidigungs-ETF, dann gibt es ja China-Biotech-ETF.
Hast du gerade Vanguard gehustet oder Van Eck?
Gut, dass du es gesagt hast. Schau.
Vanguard, die machen ja, also die kenne ich jetzt nicht als viel, aber Van Eck, die machen für jeden Furz, machen die einen ETF, das stimmt ja.
Du hast völlig recht, ich zitiere mich selbst, ich habe mich gestern selbst auch so bezeichnet, Professor Dr. Habil ist zu blöd zum Scheißen. Du hast natürlich recht, Van Eck war es nicht, wie Vanguard.
Ich war nur gerade verwundert.
Vanguard sind die Vernünftigen, stimmt, das sind die Vernünftigen, die ihren eigenen ETFs gehören, gell?
Genau, ja.
Ja, also ich meine, da frage ich mich halt auch, gibt es da so Insti-Bedarf? Also ist es so, dass diese ETFs haben ja auch teilweise kaum Volumen drin? Wundert mich, aber vielleicht ist das irgendwie komplexer, was die Lizenzierungskosten betrifft, Welt ohne USA. Vielleicht auch zum Nachbauen ist es wahrscheinlich schwieriger, als einfach 10 Aktien zu kaufen und das China Biotech
zu nehmen. Ich glaube nicht, zum Nachbauen ist es nicht. Ich bin mir relativ sicher, MSCI rechnet ja hunderttausende Indizes. Ich bin mir sicher, dass es diesen Index gibt.
Ja, den geben tut Sinn. Du kannst ja ganz viele Indizes auf MSCI-Website Factsheet anschauen. Also den ex-USA habe jetzt.
Du kriegst ja in MSCI World als Ex alles, was du haben willst. Ja. Mit und ohne Ex. Von daher, also wenn ihr sowas haben wollt, gibt's, ne? Also, Cum-Ex gibt's auch, Specialized Cum-Ex. Die, geil. Nee, aber solche Voranbieter, die sind ja auch immer so ein bisschen im Innovationsdruck und die Marketingabteilung muss ja immer irgendwas haben, was sie auch kommunizieren kann. Und dann ist es ja langweilig, wenn seit 4 Jahren kein neuer ETF rausgekommen ist. Von daher hören die natürlich auch so ein bisschen in den Retail-Markt rein, was interessant ist. Das heißt, wenn ihr jetzt über alle Dächer schreit, wir wollen einen World ex USA, dann wird's das in nicht allzu langer Zeit auch geben. Der Komma-ETF ist vermutlich so entstanden, ja, aufgrund von mehrfacher Nachfrage von vielen Menschen.
Achso, ich dachte, er ist entstanden, weil der Herr Komma Geld verdienen will.
Ja, gut, aber natürlich, zweifelsohne. Aber wenn Leute nicht danach gefragt hätten dann und gesagt hätten, Komma-ETF, voll die bescheuerte Idee. Ich meine, bei uns ist ja auch so, wir werden ja auch danach gefragt, man macht ja einen eigenen Finanzhaus-ETF.
Mach.
Was soll der dann machen? Ultra diversifiziert und?
Ultra diversifiziert. Und, noch und auf deiner Webpage trashst du dann auch die anderen Produkte.
Okay. Ich überlege es mir, ja. Also ein ganz innovatives Mischkonzept 70-30.
Mit zwei Twitter-Aktien drin.
Genau. Sehr gut, sehr gut. Das merke ich mir. Und eine LVMH mehr, damit der ETF dann auch, nein, ich verhandle mit LVMH noch besser. Ich verhandle mit LVMH, dass diejenigen, die die LVMH-Aktie haben, im Aktionärsclub sind und die, die den ETF haben, gleichzeitig auch noch mit drin sind. Und die kriegen Kalida-Pyjama und einen Lindkoffer.
Das oh, geil. Kalida ist das.
Dieser Pyjama.
Das wäre aber eine geile Idee, wenn du das wirklich aushandelst, dass die ETF-Halter dann auch die Geschenke kriegen. Dann wäre dir Volumen sicher.
Geil. Okay, perfekt. Cool. Das ist das neueste Produkt, das ist entstanden. Sehr gut, sehr gut. Dann eine Frage, die ich tief und lange recherchiert habe. Ich habe sie gecopy-pastet in ChatGPT. Und zwar wurden wir mal wieder nach den besten Finanzfilmen gefragt. Und da wir uns jetzt schon häufiger geäußert haben, habe ich gesagt, komm, fragen wir mal GPT, was er sagt. Also die Antwort lautet The Big Short, würde ich unterschreiben. Wall Street 1987, aber auch die anderen Wall Street-Filme würde ich unterschreiben. Margin Call auch sehr gut. Bitte?
Ich finde nur den ersten Wall Street gut, der neue.
Ach so, ist ja gut, okay, du bist ein Hardliner, okay, verstehe. Margin Call finde ich auch gut, Educational in einer gewissen Weise, Inside Job auch gut, weniger Educational hätte ich gesagt, aber mehr Entertaining und Too Big to Fail habe ich tatsächlich nie gesehen, weiß nicht, was das ist.
Den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe auch Inside Job, glaube ich, nie gesehen. Ich überlege gerade, ob mir spontan noch was einfällt, was man ergänzen könnte.
Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, Inside Job, das war so ein Bankausraubding. Deswegen sagte ich Entertaining und nicht Educational. Aber ich glaube, es hat mit Finanzmarkt gar nichts zu tun. Da habe ich das falsche GPT-Modell angehabt. Sorry dafür. Naja, passiert. Und wenn du was über Penny Stocks lernen will, Wolf of Wall Street natürlich.
Oh ja, der übrigens auch den Scam, den dieser CoffeeZilla aufgedeckt hat, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, da ist auch Jordan Belfort mit involviert gewesen.
Geil.
Der hat den auch verkauft.
Er hat da was drüber gelernt. Damals, also bevor er in den Knast gegangen ist.
Nee, jetzt.
Ah, jetzt wieder, okay.
Jetzt.
Ja, er hat doch immer gesagt, seine Lesson hat er gelernt. Weil er ist ja jetzt großer Verkaufscoach, also macht so Sales-Seminare. Jordan Belfort, also der Typ, der repräsentiert wird durch Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street. Und
Wolf of Wall Street ergänzen als Filmliste.
Genau. Und wenn der in Interviews drauf angesprochen wird über seine Zeit als er noch The Wolf of Wall Street war und so, ist er immer ziemlich pisst und sagt so, ja, ich habe meine Zeit gelernt, also ich habe meine Lessons gelernt, ich war im Knast, ich mache so einen Scheiß jetzt nicht mehr. Ist immer super pissig und will eigentlich gar nicht so über den Film und Wolf of Wall Street und Drogenkonsum und Leute über den Tisch ziehen und Penny Stocks sprechen, sondern will eigentlich immer so als der große Sales-Guru rüberkommen. Und der bricht dann auch Interviews ab, sagt dann so, da habe ich jetzt keinen Bock drüber zu reden, ciao. Und deswegen sehr erstaunlich, also vielleicht auch nicht erstaunlich, ich weiß nicht, dass er in solchen Scams verwoben ist, ja.
Was ich immer nicht verstehe, ist, wie Leute damit zu Clowns noch Interviews führen. Also interview doch lieber den Druckenmiller.
Es gibt, ich glaube, du kriegst halt mehr Klicks mit ihm, ne? Und
das mag
es
sein,
Es ist immer eine Reichweitenfrage, ja.
Ich würde jedoch zwei Serien ergänzen wollen, habe ich, glaube ich, auch schon oft genannt. Die Serie Billions, die lose auf dem Leben von Steve Cohen anfangs zumindest beruht. Und die Industry, wobei ich da nur die erste Staffel gesehen habe, die bis auf die ganzen Sex- und Drogen-Eskapaden eigentlich ganz gutes Leben auf einem Trading-Floor beschreibt. Insbesondere auch, wie sich manche Leute verhalten. Zum Beispiel, dass du deinem MD morgens Guten Morgen sagst und der antwortet einfach nicht. Und dann fragst du ihn was und dann antwortet er wieder nicht und ignoriert dich einfach, bis du 10-mal gefragt hast. Und dann schaut er dich an, hä, was?
Ja, kann ich nachfühlen. okay, sehr gut. Was haben wir noch für Fragen? Ich markiere die jetzt mal als
Dame. Wir dürfen kürzlich Schluss machen. Ich habe nämlich ein...
Stimmt, du hast recht.
Wollen wir stattdessen noch ein Commitment abgeben, Thomas?
Ich weiß schon, worauf es hinausgeht. Sag mal, welches... Würde es mich betreffen oder...
Ach so, nö, uns beide.
Ach so, okay. Ja, hau raus.
Geschichten aus dem Goldmann-Garten. Wir haben schon seit x Folgen wieder keine absurden Lebensgeschichten erzählt. Vielleicht sollten wir uns committen, nächste Woche wieder eine zu erzählen. Du kannst ja von der Kreditkarte erzählen, die euch aus dem Briefkasten rausgeschlitzt wurde.
Oh ja, das ist spannend.
Als wir das noch nicht gemacht haben.
Das erzählen wir. Die verlorene Kreditkarte, das ist eine gute Idee. Alles klar, Holger. Ich danke dir. Hab eine schöne Vorlesung auf dem Freitagabend und dann ein gutes Wochenende.
Wünsche ich dir ebenso. Bis dann.